Kultur hören. Präsentiert vom Kulturverein Eggenfelden. Herzlich willkommen bei Kultur hören. In unserer heutigen Folge spricht unser zweiter Vorstand Christian Bruckmeier mit dem Comedian Timo Wopp, der am kommenden Samstag beim Kulturverein zu Gast ist. Timo ist nicht nur Stand-up-Comedian, sondern auch ein wahrer Meister der Selbstironie und des scharfsinnigen Humors. Er hat bereits auf einigen der renommiertesten Bühnen Deutschlands gestanden, unter anderem in Formaten wie Die Anstalt, der Heute-Show bei Markus Lanz im Schlachthof, bei Puff Puffs Happy Hour und natürlich im Quatsch Comedy Club. Viel Spaß beim Gespräch.
Vielen Dank, Timo, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß, du hast einen straffen Terminkalender.
Sehr gerne.
Du bist am Samstag ja bei uns im Roschstall beim Kulturverein Eckenfelden. Und ich habe gedacht, wir plaudern einfach kurz. Vielleicht gibt es ja doch das ein oder andere, was man noch erfahren kann, was unser Publikum und unsere Mitglieder nicht über dich wissen.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch total drauf. Und es ist ja auch meine Eckenfelden-Premiere. Also insofern...
Wenn es okay für dich ist, würde ich gern mit deinem Werdegang starten. Weil, wenn ich richtig informiert bin, bist du eigentlich Diplomkaufmann.
Genau.
Das klingt jetzt für mich im ersten Moment weniger nach Comedy, also eher nach der Gegenseite. Wie kamst du dazu, dass du dann tatsächlich noch Comedian geworden bist?
Naja, Comedy braucht ja immer eine große Fallhöhe und BWL zu Comedy scheint ja für viele Leute die größte Fallhöhe zu sein, die es überhaupt gibt. Ist ja. Es gar nicht, weil ja im Bereich der BWL schon so viel Comedy und so viel Glaube und so viel Verschwörungstheorie vorhanden ist, dass das für mich gar kein großer Sprung war von der BWL dann auf die Comedy-Bühne. Ich war ja auch zeitlang in der Unternehmensberatung tätig, da habe ich so viel erlebt und erfahren, wo ich dachte, ach, diese Form der Arbeitswelt muss auch dringend mal im Kabarett, auch im Comedy abgebildet werden. Bei mir war der Werdegang ja nochmal ein ganz anderer. Ich bin normal zur Schule gegangen, habe Zivildienst gemacht, aber immer schon jongliert. Und ich habe mit dem Jonglieren als professioneller Jongleur mein Studium der BWL finanziert, war dann irgendwann Diplomkaufmann und Jongleur, bin nochmal zum Cirque du Soleil gegangen und habe da nach einem Jahr gesagt, okay, ich gehe wieder zurück in die Beratung, aber ich will auch der Bühne treu bleiben. Und dann habe ich ja eigentlich erst Anfang 30 auf der Bühne angefangen zu sprechen, was ich natürlich als Mensch vorher schon konnte. Aber dann habe ich gesagt, ich bringe mal all das zusammen und pack das irgendwie ins erste kabarettistische, satirische Bühnenprogramm. Das war irgendwie 2011 oder 2012, kann mich gar nicht so dran erinnern. Und seitdem bin ich auf Tour und mache im Prinzip nichts anderes, außer, ja, sagen wir mal, unternehmensbezogene Comedy, bei der ich mich immer gerne selbst zur Disposition stelle.
Am Samstag dürfen wir dein neues Programm Ja, sorry sehen. Ich glaube, da ist am 1.11. eigentlich erst Premiere in Köln. Also wir kommen in den Genuss von der Vorpremiere.
Ja, wird es ein Genuss oder wird es der Vorhof zur Unterhaltungshölle? Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Also ihr seht einen Zwischenstand und der ist natürlich, sag ich mal so, eine Woche vor der echten Premiere ist der schon weit fortgeschritten. Also die Leute, die dabei sind, die sehen schon ein vollwertiges Abendprogramm. Aber ich werde in Eckenfelden auch noch ausprobieren. Das heißt, vor allem dieser Abend, der wird dann wahrscheinlich in der Form so nicht mehr stattfinden. Und das sollte vielleicht nochmal ein kleiner Grund mehr sein, das auch mal wirklich miterlebt zu haben, wie an der einen oder anderen Stelle auch mal so ein Comedian, der das zwar schon seit über 10 Jahren macht, doch auch mal in Würde scheitert an einem neuen Gag.
Aber das heißt, du nutzt diese Termine mit der Vorpremiere auch wirklich zum Ausprobieren, zum Austesten, was funktioniert weniger gut, oder?
Genau, das muss ich, weil Comedy, Witze erzählen, Gags machen, ist ja wirklich so mit die einzige Kunstform, die dann auch wirklich erst entsteht mit dem Resonanzraum Zuschauer zusammen. Du kannst ein Musikstück fertig schreiben, das ist in sich geschlossen. Du kannst ein Gedicht schreiben, eine Kurzgeschichte, die steht als Kunstwerk in sich abgeschlossen, auch für sich. Ein Stand-up-Programm fängt erst an, sich nochmal zu entwickeln, wenn es auch wirklich den Leuten präsentiert wird. Wenn man merkt, oh, wie reagieren die auf die Gags? Was vielleicht ist auch nicht immer nur ein Lacher an der Stelle, sondern auch mal ein oh, oh, oh oder das geht gar nicht. Das muss ich aufgreifen, das muss ich dann überführen. Das besteht ja so ganz viel aus Read the Room. Was findet dann mit den Witzen statt, die man da rausballert? Und dann entsteht im Prinzip die zweite Arbeitsphase und die ist immer mit den Zuschauern zusammen und da sind die Vorpremieren enormst wichtig. Und ich sage auch mal so, bei den Vorpremieren bin ich auch viel, viel nervöser als dann später auf Tour, wenn das Programm steht. Weil ich ja selber, ist für mich auch so eine Wunderkiste und so eine kleine Blackbox, die ich dann öffne. Ich weiß natürlich grob, was ich vorher reingelegt habe, aber wie es dann am Ende rüberkommt, ja, das ist für mich selber auch spannend. Ich sag mal so, die härtesten Vorpremieren habe ich schon gehabt, also Eckenfelden kriegt auch ein bisschen was.
Okay. Worum geht's denn in deinem Programm? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Kerninhalte? Was war die Inspiration?
Ja, es gibt schon Kerninhalte, wobei jetzt mal ganz egoistisch gesprochen, in dem Programm geht's um mich, weil eigentlich zeichnet all meine Programme aus, dass ich immer meine, sag ich mal, eigene moralische Flexibilität, meine eigenen Abgründe zur Disposition stelle und sozusagen das, was ich erlebt habe, immer einzuordnen, indem ich teilweise absurde Rechtfertigungen dafür gebe oder die Leute auch sagen, ah nee, das kann ich nachvollziehen, da bin ich mit ihm. Also insofern geht es um meine letzten 2 Jahre. Ich war ja auch eine Zeit lang mit meiner Familie in Kalifornien, habe da gelebt. Das ist auf jeden Fall, hat das großen Einfluss auf das Programm gehabt, auch wenn es dann in ganz anderer Form zum Ausdruck kommt, als die meisten jetzt vielleicht erwarten. Da kann ich natürlich noch nicht zu viel verraten an dieser Stelle, klar. Aber letztendlich versuche ich immer, mein eigenes Handeln irgendwie in dieser überkomplexen, absurden Welt voller Widersprüche zu rechtfertigen und das auf eine hoffentlich möglichst humorvolle Art und Weise.
Und du warst 2 Jahre in Kalifornien?
Nein, ich war ein halbes Jahr in Kalifornien.
Ein halbes Jahr.
Also ich sag mal so, nach 6 Monaten Kalifornien war das Konto schon sowas von leergeräumt. Also 2 Jahre Kalifornien, da hätte ich nicht mal mehr das Geld gehabt, um mir ein Rückflugticket für die Familie zu kaufen.
Aber in der Zeit ist das Programm entstanden, oder? Also wir haben einen Teaser bekommen von deinem Agenten Mark.
Ja.
Da sagst du, das ist das erste in Kalifornien geschriebene deutschsprachige Comedy-Programm der Welt.
Ja.
Genau.
Okay. Das ist da, also im weitesten Sinne ist das da entstanden. Okay. Aber wie das da entstanden ist, das erfahrt ihr dann ja am Samstag in Eggenfelden.
Ich hätte tatsächlich, wenn du noch kurz Zeit hast, einfach nur so ein paar generelle Fragen zum Thema Comedy.
Gerne.
Weil Comedy entwickelt sich ja ständig weiter. Wo siehst du die aktuellen Trends, beziehungsweise berührt dich sowas, beeinflusst dich das beim Schreiben von so einem Programm oder sagst du, ich muss eh meinen eigenen Stiefel durchziehen?
Nee, ich glaube, gesellschaftliche Entwicklung, und davor ist die Comedy eben nicht ausgenommen, die muss man als schreibender Comedian, der das dann auch präsentiert, immer sowieso mit einbeziehen und Einfluss drauf haben. Und ich kriege die Diskussion ja auch mit, was darf man noch sagen, was kann man noch sagen. Das Absurde ist ja, man darf alles sagen und man kann alles sagen. Und die große Frage ist eigentlich immer nur, was will ich eigentlich sagen? Und will ich mich dann auch damit auseinandersetzen, dass es eine Reaktion auf das Gesagte gibt? Also insofern finde ich dann manchmal die Diskussion, die dann von einigen angestoßen werden, oh, das ist so eingegrenzt und man darf ja gar nichts mehr sagen. Also das ist doch ein Ansporn für Kreativität und damit umzugehen. Und ich sag mal so, sich politisch korrekt auszudrücken. Und wenn man es mal nicht macht und auch im Gegenteil da so ein bisschen provokativ unterwegs ist, dann muss man doch eine intelligente Form finden, das dann auch das wiederum aufzugreifen. Also für mich sind das alles keine, sag ich mal, Dinge, die mich einschränken, sondern die sowieso immer schon Teil meiner komödiantischen beruflichen Arbeit als Schreiber gewesen sind und die sich jetzt darüber beschweren. Ja, das kann ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen, weil man ist man eben gefordert, da kreative Wege zu finden, damit umzugehen. Also ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt. Ja, aber, das kann ich auch auf mich beziehen, es gibt Nummern, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe, die würde ich jetzt so nicht mehr schreiben. Es gibt Sachen, die würde ich so nicht mehr sagen. Es gibt Worte, die würde ich so auf der Bühne nicht mehr in den Mund nehmen. Das hat man da noch gemacht. Das kann man auch aus dem Zeitgeist heraus rechtfertigen. Aber da muss man sich dann nicht die Absolution holen, dass sich daran überhaupt nichts ändern darf.
Ja.
So, sondern da muss man diese Entwicklung mitmachen. Und wenn ich da noch was zu sagen darf, was so meine eigenen Grenzen sind, für mich persönlich als Mensch gibt es immer einen Riesenunterschied in der Aussage, du bist ein Arschloch oder du verhältst dich wie ein Arschloch. Du bist ein Idiot oder du verhältst dich wie ein Idiot. Du verhältst dich wie, ist was vollkommen anderes, weil ich dem anderen Menschen seine Daseinsberechtigung nicht abspreche. Und ich sage, du bist per se ein Idiot, sondern an der Stelle habe ich identifiziert, da finde ich, verhältst du dich wie einer. Und mein eigener Check-up bei meinen Witzen ist eigentlich immer, ist es wirklich ein Witz über das Verhalten dieser Person? Dann ist er für mich okay. Oder diskreditiere ich da gerade den ganzen Menschen komplett? Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, da durchläuft eigentlich fast jeder Gag, den ich mache, nochmal genau diesem Check, diesem, ja, wenn man so will, auch Qualitätscheck, ist das in Ordnung oder betrifft es einfach nur einen Menschen und reduziere ich den gerade auf das, was er ist und mache da Witze drüber? Und Ich sag mal so, wenn man diesen feinen Unterschied so ein bisschen für sich erkannt hat, dann kann man so viele Gags und Witze machen, das glaubt man überhaupt gar nicht. Ohne dass man eine Person persönlich verletzt, dass sich dann Personen sowieso immer persönlich verletzt fühlen oder den einen oder anderen was anderes triggert als irgendwie dem Sitznachbarn, das ist auch immer Teil der Sache. Ne? Comedy ist immer wie Mittagessen für die ganze Familie zu kochen. Irgendwer hasst es immer. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht zu dicht gelabert an der Stelle. Aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Und ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, damit setzt man sich auseinander. Und da muss auch jeder seinen Weg finden, damit umzugehen. Und wer sich da die Scheuklappen aufsetzt und sagt, damit will ich nichts zu tun haben, das nervt mich nur alles und die sollen sich mal alle nicht so anstellen, das ist ein bisschen kurz gesprungen.
Okay.
Also ich versuche auch immer, die Leute so ein bisschen über Comedy-Pfade zu schleppen, die noch nicht ganz ausgetreten sind, sag ich mal. Und da eher Wege zu finden, die die Leute dann noch überrascht. Und wenn man Leute überrascht, das ist ja immer so, hat dann auch was mit emotionaler Agilität zu tun. Allein schon, wenn man Leute überrascht, gibt es diejenigen, die sagen, oh toll, ich wurde überrascht. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, das finde ich unmöglich, ich habe was ganz anderes erwartet. Und jetzt wurde dann meiner Erwartung nicht gerecht. Und dann fühle ich mich provoziert. Das sind alles Sachen, Spannung, Stimmung, Emotionen, die im Zuschauerraum stattfinden und die auch stattfinden dürfen. Und es ist unsere Aufgabe, damit umzugehen und den Leuten natürlich, und ich finde, daran muss man sich am Ende messen lassen, einen möglichst kurzweiligen, lustigen Abend zu machen. Weil ich glaube, wenn gelacht wird, wenn die Leute gemeinschaftlich im Raum lachen, das ist auch schon ein Teil des Lösungsbeitrags für unsere schlechte Stimmung im Land gerade, ohne dass man an dem Abend jetzt die ganze Zeit Lösungen präsentieren muss oder nochmal zeigen muss, wie schlimm doch alles ist. Ist es ja eigentlich gar nicht.
Ja, absolut.
Und das versuche ich auch in Eggenfelden, kann ich nur sagen, dass die Leute da gut gelaunt rausgehen.
Wir freuen uns auf alle Fälle drauf.
Ihr Lieben, nehmt die Füße in die Hand, holt euch ein Ticket, kommt zur Abendkasse. Ich glaube, alles ist möglich. Online kann man vorbestellen.
Richtig.
Also ja. Ich werde vom Mindset her, wie es so schön heißt, werde ich hochmotiviert an diesen Abend rangehen.
Ja, wir definitiv auch.
Das ist super. Und das weißt du. Und am Ende sage ich immer, die Corona-Zeit hat eigentlich eins gezeigt. Ne? Eigentlich braucht man nur einen guten Zuschauer, der über alles lacht, was man sagt. Ne, Podcast, um einen, der zuhört und auf alles reagiert. Also insofern, gute Gags brauchen eigentlich gar keine Zuschauer. Das habe ich auf Tour jahrelang getestet. Aber es ist dann doch schöner, wenn der Saal voll ist.
Definitiv.
Karten für die Show mit Timo Wopp gibt es noch unter www.kulturverein-eggenfelden.de oder direkt an der Abendkasse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Kultur hören. Präsentiert vom Kulturverein Eggenfelden.